Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Also, wir wollen sprechen über dieses fluffige Thema Sozialversicherungspflicht. Was aber natürlich ein Böse einholen kann. Darauf werden wir, glaube ich, zu sprechen kommen. Insofern ist, glaube ich, doch gut, dass wir darüber reden. Vielleicht vorweg, was sind überhaupt Sozialversicherungen?
Also ich würde jetzt mal von diesem schweren Wort wegkommen, weil ich glaube, die Hälfte hat schon abgeschaltet.
Also für die noch da
für
sind.
Für die drei Hälfte, Hörer, die
dann,
jetzt
dann
noch
hol
zuhören.
Sie wieder rein, catch ja, sie. Genau. Mach so eine richtige Catchphrase, eine Hook, Britta.
Okay, jetzt wirst du überrascht sein. Das habe ich nämlich schon geübt für unser Reel.
Schön.
Was haben IT-Dienstleister, Yoga-Lehrer und Musiktrainer gemeinsam?
Was sind Musiktrainer?
Sollte eigentlich andersrum sein. Yoga-Trainer und Musiklehrer gemeinsam.
Okay.
Sie denken vielleicht, sie sind nicht rentenversicherungspflichtig. Sind sie aber. Ist kein Witz.
Ja, ist gut.
Ja, ist gut.
Aber es ist ja absolut ein Rap.
Ist besser als
nochmal zu üben.
Ist besser als, lass uns mal über Sozialversicherungspflicht sprechen.
Aber jetzt bist du, ja, das ist natürlich nett, aber jetzt sind wir schon sehr tief drin, weil wir ja doch erstmal über den Standardfall für Selbstständige sprechen müssen, nicht wahr?
Deine Retourkutsche. Ja, der Standardfall. Also, wir fangen mal ganz anders
ja,
an.
Ja, siehst du.
So. Es gibt die Sozialversicherungspflicht. Darunter fällt die Rente, das Arbeitslosengeld. Ja, also Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung, gesetzliche und Pflegeversicherung. Diese Pflichtversicherungen fallen in die Sozialversicherungspflicht. Die wird, wenn man angestellt ist, merkt man das gar nicht. Das wird alles automatisch abgezogen. Und dann freut man sich oder auch nicht, wenn man am Ende des Jahres einen Bescheid bekommt von der Deutschen Rentenversicherung, wo steht, wenn Sie weiter so einzahlen, dann kriegen Sie ab dem 5.3.2059 eine Rente von 1.300 Euro. Dann weiß man Bescheid, okay, das ist meine Rente. Ja. Muss man sich nicht drum kümmern. Als Selbstständiger ist es anders, weil man, viele wollen das ja auch, aus dieser Sozialversicherungspflicht rausfällt. Man ist selbstständig, man kann seine Arbeit selbst gestalten. Und dann ist man völlig auf sich alleine gestellt. Man ist dann entweder krankenversichert, privat oder gesetzlich freiwillig. Rentenversichert ist man gar nicht.
Aber einmal zur Differenzierung, krankenversichert muss man sein. Richtig?
Ja, wobei es tatsächlich immer mal wieder Fälle gibt, wo die Leute nicht krankenversichert sind.
Aber das ist eigentlich vom System her nicht vorgesehen.
Genau,
ist nicht
gewollt.
Ja? Also es ist nur so, dass man nicht wie jemand, der angestellt ist, gesetzlich versichert ist bis zur Beitragsbemessungsgrenze, sondern dass man dann entweder freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, dann läuft auch die Bemessung des Tarifs etwas anders oder eben man ist in einer privaten Krankenversicherung. Das ist bei der Rentenversicherung anders,
genau,
meine ich.
Ja, genau. Aus der Rentenversicherung kannst du dich befreien lassen und kommst raus, wenn du da als Selbstständiger nicht einzahlen möchtest. Kannst auch wählen und einen Antrag stellen, dass du behandelt werden möchtest wie ein Angestellter und dann freiwillig da einzahlen. Aber ansonsten bist du da völlig vogelfrei. So ist der Grundsatz.
Und jetzt kommen wir zu deinem Yogalehrer.
Genau. Das Ganze hat aber einen Haken, weil die Gesetzgebung vorsieht, dass wenn man, da muss man jetzt ein bisschen ausholen, beschäftigt ist in einem Betrieb, ja, im Gesetz steht insbesondere in einem Arbeitsverhältnis, aber es kommt nicht auf das Arbeitsverhältnis an, wenn man beschäftigt ist, dann ist man sozialversicherungspflichtig. Und da unterschätzen halt viele, was bedeutet beschäftigt sein. Weil die meisten denken, ja, ich habe keine Ahnung, ich gehe regelmäßig in Yoga-Studios, drei verschiedene die Woche und gebe da Kurse, also bin ich ja nicht beschäftigt. So. Oder ich bin IT-Dienstleister, komme einmal im Monat zur Kanzlei im Rathaus oder einmal die Woche zur Kanzlei im Rathaus und helfe denen, setze mich dahin, mache Team-Meetings, was können wir verbessern, dann bin ich ja nicht beschäftigt, bin ja frei. Und da ist eben großer Irrtum, weil diese Mitarbeiter oder diese Beschäftigten fallen zum Teil in die Sozialversicherungspflicht rein.
Und was ist das Kriterium dafür?
Also für die Yogalehrer ist es tatsächlich relativ nochmal auf einer anderen Seite einfach oder für auch Musiklehrer oder überhaupt der Lehrberuf, ja, egal in welchem Kontext, natürlich nicht, wenn du angestellt bist, ist klar, weil da bist du auch als Selbstständiger verpflichtet, dich versichern zu lassen. Also auch als Selbstständiger fällst du in die Versicherungspflicht. Das wissen viele nicht, die anfangen mit dieser Selbstständigkeit und irgendwelche Unterrichtseinheiten geben, keine Ahnung. Aerobic gibt es wahrscheinlich nicht mehr, aber Fitnesstrainer oder so. Die sind dann trotzdem versicherungspflichtig. Aber die Frage ist eben, ja, sie sind es selbstständig, sie zahlen selber ein. Die Frage ist eben, wird das Unternehmen herangezogen, wenn sich herausstellt, sie sind eventuell beschäftigt? Und das Kriterium, um deine Frage zu beantworten, das Kriterium ist, bist du eingegliedert in eine fremde Arbeitsorganisation? Und da gibt es einen Katalog von 20 bis 30 möglichen Punkten, von denen einer nicht mehr wichtig ist als der andere, die alle gewertet werden von der Rentenversicherung. Also benutzt du fremde Arbeitsmittel in dem Betrieb? Benutzt du die Räume? Tauchst du auf der Internetseite als Teammitglied auf? Nimmst du an Teambesprechungen teil? Hast du einen Schlüssel? Musst du Urlaub absprechen? Hast du nur zwei große Auftraggeber, von denen du lebst? Das sind so diese Kriterien. Und dann gibt es eine Gesamtschau und dann kann eben das vorkommen, dass du eine Betriebsprüfung hast als Unternehmen und der Betriebsprüfer stellt fest, aha, der Herr, der euren Podcast macht, der macht das ja nur für euch, der kommt ja jede Woche, benutzt eure gesamte Ausrüstung. Der ist ja gar nicht selbstständig.
Also Stichwort ist Scheinselbstständigkeit an der
richtig,
Stelle.
Richtig, ja genau.
Stichwort und habe ich das richtig verstanden, dass dann nicht möglicherweise dieser Selbstständige in die Schwierigkeiten kommen kann, nur sondern auch ihr als Auftraggeber?
Ja, genau.
Dass
ja, vor allen
ihr
Dingen.
Dann eben dann bezahlen müsst?
Genau, vor allem, weil die Betriebsprüfung findet ja nicht bei dem Selbstständigen statt, sondern die findet ja bei dir statt.
Ja, also ihr müsst.
Also beim Unternehmen.
Also insofern
trifft es tatsächlich. Da kann sich dann einiges auftürmen.
Ja, genau. Also es trifft das Unternehmen deutlich mehr. Also in Summe jetzt, im Verhältnis mag das anders zu beurteilen sein, aber in Summe trifft es das Unternehmen mehr als den eigentlich Selbstständigen.
Genau. Und das Wichtige ist, weil das ist auch etwas, was schwierig ist, den Mandanten zu vermitteln manchmal, es kommt nicht darauf an, was die gewollt haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es kommt allein auf die Papierlage an und auf diese tatsächliche Lage. Wenn du natürlich, du schreibst einen schönen Vertrag, derjenige ist freier Mitarbeiter, zählt alles nicht, wenn die Kriterien in Wirklichkeit andere sind. Und es kann jedes Rechtsgebiet anders beurteilt werden. Also das Gesellschaftsrechtliche wird anders beurteilt als das Sozialversicherungsrecht, als das Steuerrecht, als das Arbeitsrecht. Du hast halt total viele verschiedene Blickwinkel und die können alle für sich in dem jeweiligen Rechtsgebiet richtig sein. Also es kann sein, dass du keinen Arbeitnehmer hast, weil es ist kein Arbeitsverhältnis. Trotzdem hast du sozialversicherungsrechtlich ein Beschäftigungsverhältnis. Und trotzdem bist du aber eigentlich Geschäftsführer einer GmbH. Die deine Kunden betreut. Also damit kannst du es auch nicht umgehen. Das ist ein großes Problem.
Und wie
Problem.
Kann man Sicherheit schaffen?
Also was man machen kann, ist ein sogenanntes Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung. Das sind letztendlich Formulare, die man ausfüllt. Da helfe ich auch gerne. Das machen wir hier im Büro mit den Mandanten. Und dann sollte man sich vorher überlegen, also hört sich jetzt doof an, was rauskommen soll. Und zwar nicht nach dem Motto, wir füllen die mal so aus, dass es für euch gut ist. Natürlich werden die richtig ausgefüllt, aber ich tendiere dann auch dazu, den Mandanten zu raten, das Verhältnis dann auch so zu leben tatsächlich.
So eine Checkliste, also, wie man es auch gestalten
richtig,
müsste.
Richtig, genau. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Beispiel Yoga-Lehrer hast, dass du dann sagst, okay, wir können auch mal schauen, gibt es welche, die werden vielleicht angestellt, welche, die haben einen Minijob und welche, die sind wirklich selbstständig. Und das Wichtige ist halt, wenn du wirklich selbstständig bist, dann bedeutet das, du brauchst einen eigenen Internetauftritt. Du sagst auf deiner eigenen Internetseite, diese Woche gebe ich folgende Yoga-Studio-Kurse in folgenden Studios. So, also du musst halt selber wirklich unternehmerisch sein. Und dann kannst du es auch hinkriegen, dass du selbstständig bist. Mhm. Also da gibt es schon ein paar Parameter, die man irgendwie einhalten kann. Und das macht es eigentlich ziemlich spannend, das ganze Rechtsgebiet. Mareike hatte gerade noch mal gefragt, warum die Trainer überhaupt.
Ja, genau. Also warum es die Differenzierung gibt, dass sich manche Berufsgruppen eben komplett von der Deutschen Rentenversicherung befreien lassen können und andere wiederum nicht. Also warum es da bei Lehrenden, hattest du ja gesagt,
genau,
es gibt irgendwie eine Einschränkung. Also es muss ja irgendwie eine sachliche Rechtfertigung dafür geben. Also
gibt tatsächlich noch ein paar mehr. Also und zwar findet man das in Paragraph 2 SGB, Sozialgesetzbuch Nummer 6, selbstständig Tätige. Und da steht, versicherungspflichtig sind selbstständig Tätige. Und jetzt kommt ein ziemlich langer Katalog. Also erstmal Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. Das kommt auch dazu. Selbstständig bist du dann, wenn du selber jemanden beschäftigst. Ja, kannst du halt überlegen, stellst du jemanden ein, der deine Bürosachen macht beispielsweise. Dann Pflegepersonen. Es geht noch ein bisschen länger, ne? Hebammen und Entbindungspfleger, Seelotsen, Künstler und Publizisten, nach der Künstlersozialversicherung, Hausgewerbe treibende, Küstenschiffer und Küstenfischer.
Wahrscheinlich
und
all die,
so weiter. Spannend.
Wahrscheinlich ja. All die Berufe, woraus so eine Berufsständigkeit, die Selbstständigkeit, die Freiberuflichkeit im Vordergrund steht, mhm. wie bei so Seelotsen oder so, die aber eigentlich so stark in Organisationen eingebunden
Richtig,
sind, dass
genau.
es eigentlich ihrem Sozialen gar nicht entspricht,
also
dass
erstens
sie selbstständig
das und
sind, weil wenn das Schiff nicht kommt, dann kann ich es auch nicht machen. So.
Genau, mhm. das und was natürlich dazu kommt, es soll verhindert werden, dass diese Personen später Hartz-IV-Empfänger oder Bürgergeldempfänger werden, nur weil das vorher irgendwie nicht richtig gelaufen ist. Sie sollen halt abgesichert sein, das ist sozusagen der Hintergrund. Und
ja.
trotzdem übersieht diese Gesetzgebung dadurch und auch die Rechtsprechung, dass es viele Personen gibt oder viele Firmen auch gibt, die gar keinen anderen richtigen Ausweg haben. Also ich habe mittlerweile 5, 6 Fälle, wirklich größere Unternehmen. Eins ist ein Pflegedienst und die Pflegenden wollen eigentlich selbstständig sein. Ja, und haben ihr eigenes Auto und möchten gerne das selber machen, weil das, glaube ich, finanziell einfach auch dann besser ist, als wenn du es als Mitarbeiter hast. Und du hast eigentlich keine Chance, also das irgendwie zu stricken, dass das geht. Ne? Und bei IT-Dienstleistern ist es ähnlich. Deswegen ist es wohl so, dass größere Konzerne nur noch IT-Dienstleistungen in der Arbeitnehmerüberlassung einkaufen und keine eigenen kleinen IT-Dienstbuden mehr beschäftigen oder beauftragen.
Ja.
Wegen dieser Sozialversicherungspflicht.
Weil jetzt kommt mir so ein kreativer Gedanke, kann ich nicht das Ganze damit ändern, dass ich eine GmbH installiere, die Vertragspartner wird im Außenverhältnis und als alleiniger Gesellschafter, Geschäftsführer dann für diese GmbH tätig sein?
Genau, und das ist genau das Problem, das machen ja viele. Du bist dann zwar in deiner GmbH, bist du sozialversicherungsfrei, du bist alleiniger
ja.
Gesellschafter, alleiniger Geschäftsführer. Du kommst aber immer zu deinem Auftraggeber, zur Kanzlei im Rathaus und bist da dreimal die Woche und arbeitest IT-Projekte ab. Dann wirst du bei uns sozialversicherungspflichtig.
Okay, diese Dimension. Ja.
Diese Dimension.
Ja.
Und das ist der Sozialversicherung.
Das ist total absurd, weil der Auftrag geht eigentlich an die GmbH.
Absurd.
Ja.
Und der GmbH
aber
kann,
das
kann nicht als,
die GmbH
Ding,
war nicht anwesend,
genau.
sondern der Mensch war
ja.
anwesend.
Genau.
Ja.
Es ist völlig absurd, finde ich auch. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gibt ein ganz bekanntes Urteil, das sogenannte Herrenberg-Urteil. Da ging es um eine Musiklehrerin an einer Volkshochschule, die, keine Ahnung, 3, 4 Mal die Woche dort Kurse gegeben hat. Und das ging dann halt bis zum Bundessozialgericht. Und die haben halt entschieden, diese Lehrerin hatte in dieser Tätigkeit der Volkshochschule gar keine Chance, sich und als Unternehmerin darzustellen. Also ist sie sozialversicherungspflichtig in dieser Volkshochschule. Und das gibt gerade eine riesen Welle, weil natürlich ganz viele Schulen freie Lehrer und freie Trainer und so beschäftigen. Das, ich weiß nicht genau, wo die Reise hingeht, aber das ist gerade ein Problem.
Mhm. Spannend.
Mhm.
Ja. Grundsätzlich, wir haben da schon so eine Tür aufgeschoben zur GmbH und zum Geschäftsführer. Auch da stellt sich ja immer diese Frage, Sozialversicherungspflicht, ja oder nein? Und wie ist es dort?
Das ist tatsächlich relativ klar abgrenzbar. Wenn du Fremdgeschäftsführer bist, bist du sozialversicherungspflichtig.
Fremdgeschäftsführer heißt, ich bin Geschäftsführer, aber nicht beteiligt
Richtig.
An dieser Gesellschaft.
Ja. Wenn du beteiligt bist an der Gesellschaft, bist du nur dann nicht sozialversicherungspflichtig, wenn du mindestens 50% hast.
Mhm.
So, um da ganz sicher zu gehen, weil die 50% sind auch schon ein bisschen wackelig, um da ganz sicher zu gehen, ist es besser, wenn du 51% hast und dein Partner 49%. Weil dann sagt man, mit 51% kannst du selber Beschlüsse herbeiführen, kannst, darauf kommt es an, die wirtschaftlichen Geschicke der Gesellschaft lenken.
Okay. Die reine Sperrung von Dingen reicht nicht?
Also zurzeit ist das noch so, dass man sagt 50-50. Mhm. Damit kannst du
alles
verhindern.
Ja.
Du kannst alles
ja.
blockieren. Aber ich glaube, dass die Rechtsprechung irgendwann da kippen wird. Deswegen würde ich immer empfehlen 51-49. Und das ist natürlich total doof. Was wir oft haben, sind 3 Unternehmer, die machen sich selbstständig, gründen zusammen eine Gesellschaft. Die haben also alle 33,33, mhm. einer hat 3,4, ne? Also alle haben um die 30%. Und wenn alle Geschäftsführer werden und Geld verdienen, sind alle sozialversicherungspflichtig.
Mit Vor- und Nachteilen, aber das ist eine andere Ebene quasi.
Mhm,
ja.
Genau.
Auf jeden Fall, dann ist es nicht zu ändern. Kann man es ändern noch über irgendwie Stimmrechtsregelungen im Gesellschaftsvertrag?
Dass ja, man aber sagt, immer nur für den einen.
Nur für den einen.
Mhm. Also es gab zum Beispiel ein weiteres Urteil, da hat ein Vater im Wege der vorweggenommenen Erbfolge, der war alleiniger Geschäftsführer, es war eine GmbH und Co. KG, spielt eigentlich aber auch keine Rolle. Also er war alleiniger Geschäftsführer, alleiniger Gesellschafter. Der hat im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge seinen Kindern Anteile übertragen, wurde damit zum Minderheitsgesellschafter,
ja.
wurde damit sozialversicherungspflichtig.
Gar nicht dran gedacht wahrscheinlich.
Gar nicht, genau, gar nicht
ja.
dran gedacht, genau.
Aber er konnte nicht mehr die Geschicke lenken und damit dann
richtig, genau,
abhängig geworden. Ja. Spannender Gesichtspunkt. Wie ist das bei anderen Rechtsformen? GbR haben wir oft schon drüber gesprochen. Ist das da auch ein Thema? Bei GbR-Gesellschaften?
Wenn du der Geschäftsführer der GbR bist, als reiner Gesellschafter erstmal nicht. Die GbR ist ja gesamtvertretungsberechtigt sozusagen, also alle vertreten. Mhm. Ne? Gemeinsam. Wenn du aber einen Geschäftsführer auswählst, ja, ich jetzt sage, Mareike vertritt jetzt die Kanzlei im Rathaus und kriegt dafür eine gesonderte Vergütung. Könnte das dazu führen vielleicht.
Aber erstmal seid ihr es nicht quasi.
Wir beziehen ja auch kein Gehalt in dem Sinne.
Ja. Das heißt, ihr seid eigentlich Selbstständige.
Ja.
Mhm. Von der Warte gesehen. Ja, spannend. Statusfeststellungsverfahren hast du schon drüber gesprochen. Ist, glaube ich, wichtig, um Klarheit zu bringen. Also, dass man einfach dann eine verbindliche Aussage bekommt von der deutschen Rentenversicherung, die das dann klärt.
Also zusammenfassend lässt sich sagen, finde ich, erstens, bevor man tätig wird, muss man sich informieren, um dann das vielleicht so zu regeln, dass man noch eine Chance hat, das eine oder das andere zu wollen. Man muss, bevor man tätig wird, sich überlegen, will ich sozialversicherungspflichtig sein oder nicht. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich finde, man sollte dieses Statusfeststellungsverfahren nicht scheuen. Es gibt aber auch Kollegen, habe ich jetzt auch schon gehört, die empfehlen bloß kein Statusfeststellungsverfahren, weil sie machen das ja schon seit 5 Jahren so. Das wird dann richtig teuer, wenn das schlecht dabei rauskommt. Also man muss sich einfach im Klaren sein über diese ganzen Dinge, weil es ja auch um die persönliche Absicherung geht. Das ist jetzt auch nicht so von der Hand zu weisen. Und für die Unternehmen, wenn sie Auftragnehmer beschäftigen, sollte man sich auch da Gedanken machen. Wie sind die eigentlich abgesichert und kann das für uns zum Problem werden?
Ja. Dann können wir vielleicht noch enden mit einer Schätzfrage. Ihr mögt das so gerne, nicht wahr?
Juhu,
die kann Mareike beantworten.
Und zwar, wie viele Selbstständige gibt es eigentlich prozentual auf alle Beschäftigten, Tätigen da draußen?
Du meinst alle Arbeitstätigen?
Alle Erwerbstätigen,
weil alle Beschäftigten und selbstständig passt da schon nicht.
Ja, siehst du, jetzt habe ich schon in schwierige Lage.
Also, damit bist du eigentlich schon raus mit der Frage, Jan. Also dann sag mir mal, wie viele Beschäftigte gibt es denn?
Das habe ich tatsächlich nicht parat.
Das ist so schlecht vorbereitet.
Ja, ich könnte es jetzt in einer Dreisatzrechnung ausrechnen, aber ich bin schlecht im Rechnen, wie alle schon wissen.
Nach eigener Angabe selbstständig oder nach juristischem Verständnis selbstständig?
Nach, gute Frage, ja? Nach Zensus.
Also eigene Angabe.
Ja.
Puh, keine Ahnung, 5%.
5% aller Erwerbstätigen?
Sind selbstständig? Hm? Nee, ich würde sagen 30, 70.
30 sind
selbstständig. Und 70 sind angestellt.
Dann ist heute alles schiefgegangen. Richtig sind tatsächlich 3,8%.
So wenig?
Ja,
nur
so
selbstständig?
Ja, verrückt, ne?
Man, es war
verrückt.
Doch klar, oder nicht? Es lag doch auf der Hand, die Antwort.
Nee, wieso?
Aber es ist dir ja hoch anzurechnen, Britta, dass du jetzt mal so ein bisschen großzügig falsch getippt hast.
Ja.
Ne? Und es sind tatsächlich weniger Frauen als Männer.
Selbstständig,
also, es sind bei den Frauen 3,4% und bei den Männern 4,1%.
Und insgesamt waren es
3,8. Ah, ja. Vielleicht noch kleine Zusatzfrage. In welchem Bereich sind die meisten Selbstständigen? Ich wäre nicht drauf gekommen.
Coaching? Die meisten Frauen sind bestimmt im Coaching, würde ich auch sagen.
Systemische Life-Coaches.
Ja, da sieht man mal, wie unser Bild geprägt ist durch die digitalen Kanäle.
Ansonsten würden Einzelunternehmer so Handwerker, oder nicht?
Fußpflege. Nee. Leute, die wir alle wahrscheinlich einfach zu wenig sehen, aber sehr wichtig sind, nämlich Land- und Forstwirtschaft.
Ah, okay, ach, ja, klar.
Ja. Soweit, machen wir einen Deckel drauf.
Gut.
Danke euch.
Gut.
Danke dir.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.